What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde What's Up Corporate Finance. Es wird sportlich heute, denn wir begeben uns auf einen Marsch durch die Investitionswüste Deutschland. Ich bin Michael Hetzstück und ich darf euch dabei begleiten. Aber keine Sorge, so düster wie sich das anhört, wird unser Podcast garantiert nicht werden. Aber natürlich dennoch, wahrscheinlich sehen wir alle das Gleiche da draußen, wenn wir die Zahlen und Stimmen aus dem deutschen Mittelstand auf uns wirken lassen. Es mangelt an Vorwärtsdrang und tatkräftigen Wachstumsgeschichten. Die Politik ist daran nicht unschuldig, aber auch nicht allein verantwortlich. Deshalb lautet unsere zentrale Frage heute, woran mangelt es dem Mittelstand wirklich, wenn es darum geht, wieder in die Offensive zu kommen? An Kapital oder vielleicht doch eher auch ein bisschen an Mut? Das darf ich heute mit jemandem diskutieren, der nah dran ist am Puls des Mittelstands. Timo Bischoff war in seiner Karriere schon Unternehmensberater, Leverage Finance Banker, Interim CFO und Debt Fund Manager. Seit 3,5 Jahren ist er Mitglied der Geschäftsleitung bei der Beteiligungsgesellschaft VW Equity Partner und heute unser Gast bei WOCF. Hallo Timo, ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Timo, wie erlebt ihr bei VREP denn den Mittelstand, gerade in den Gesprächen, die ihr mit Unternehmern führt oder wenn ihr auf Messen und Konferenzen unterwegs seid? Was für Feedbacks bekommt ihr? Wie ist die Stimmung?
Ja, ich würde mal sagen, die Stimmung, es hängt natürlich auch stark von der Branche ab. Man kann es nicht ganz verallgemeinern. Wir sehen immer noch Mittelständler, Geschäftsmodelle, die wunderbar funktionieren, die wachsen. Die allgemeine Stimmung würde ich schon sagen, dass die eher verhalten ist, aber auch nicht zu düster. Also auch was wir in unserem Portfolio sehen, ist zwar schlechter als jetzt die letzten 2-3 Jahre, aber auch ein Niveau, wo ich sagen würde, es ist irgendwo auch stabil.
Als Beteiligungsgesellschaft seid ihr ja immer investitionsbereit, egal wie der Zyklus gerade ist. Natürlich sind die Gespräche, kann ich mir vorstellen, ein bisschen schwieriger, wenn die Stimmung eurer Gesprächspartner ein bisschen gedämpft ist. Wenn bei euch im Moment Beteiligungs- oder Finanzierungsprojekte scheitern, woran liegt das denn dann? Liegt das dann eher an dem Umfeld, eher an vielleicht fehlender Zuversicht der Unternehmer? Liegt das an Konditionen, wo man einfach nicht zusammenkommt? Was sind so die häufigsten Gründe?
Die häufigsten Gründe sind die Konditionen, die gerade beim klassischen Private Equity Deal ist der Kaufpreis einfach ein sehr relevanter Punkt. Und ich würde sagen, das ist häufig der Grund, dass es scheitert oder dass es sich auch lange rauszögert, weil einfach die Erwartungshaltung nicht immer zu dem passt, was denn der Käufer bereit ist zu bezahlen. Und dadurch ist es ein Findungsprozess, der im Zweifel ein bisschen länger dauert, aber auch dazu führen kann, dass eben dann der Verkauf abgebrochen wird und vielleicht dann wieder in 2-3 Jahren wiederkommt. Also das sehe ich schon als Hauptgrund, warum im Moment weniger Transaktionen durchgehen als jetzt in einer klassischen Hochphase.
Zur Jahresmitte schienen wir ja schon ein bisschen weiter zu sein, zumindest was die Stimmung anging. Es wehte ja so ein Hauch von Aufbruch durch die deutsche Industrie, durch den deutschen Mittelstand. Man hat viel darauf gesetzt, dass viel Geld jetzt in die Wirtschaft gepumpt wird von der Politik, was ja wahrscheinlich noch kommt. Man hat natürlich auch auf den Herbst der Reformen gehofft. Jetzt ist der Herbst da, die Reformen noch nicht. Mein Eindruck ist, dass sich dieses Stimmungshoch jetzt schon wieder komplett gelegt hat und wir wieder in den Blues sind, die wir letztes Jahr im Herbst, Winter waren. Würdet ihr das teilen oder ist zumindest schon noch ein bisschen bessere Stimmung zu spüren als vielleicht vor einem Jahr?
Ich würde da schon, so wie du das jetzt interpretiert hast, auch so sehen. Das heißt, so diese positive Stimmung, die es im Frühjahr mal gab, die ist ja verblasst. Die Erwartung an irgendwelche Reformen, welcher Art, die sind, glaube ich, bei vielen schon enttäuscht worden. Und dann ist man eigentlich da, wo man vor der Regierungsänderung war und wartet jetzt immer noch drauf, dass sich was ändert. Klar, das Konjunkturpaket gibt auch Branchen, die davon sich viel versprechen. Das sieht man auch in bestimmten Deals. Also gerade Themen, die mit Infrastruktur zu tun haben, die laufen im Zweifel auch besser durch. Da ist immer noch die Hoffnung, dass es kommt und ich auch davon aus, dass da was kommt. Aber so diese Grundthematik, die man da in Deutschland kritisiert und die ist ja auch berechtigt mit Bürokratieabbau etc. Ich glaube, da ist so die Hoffnung, die man mal hatte, die ist jetzt erstmal wieder weg.
Aber selbst wenn da tatsächlich der Big Bang ausbleiben sollte, was ja, glaube ich, unbestritten ist, diese 500 Milliarden Euro werden investiert werden in den nächsten Jahren in Infrastruktur, in die Verteidigung. Das Geld wird in der Wirtschaft einen Impact hinterlassen. Das ist auch klar wie Kloßbrühe. 500 Milliarden Euro investiert in knapp 10 Jahren. Das muss doch mehr sein als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ist das nicht was, was zumindest die mittelfristigen Perspektiven deutschen Mittelstand verbessern dürfte?
Ja, ich denke, aber die großen Themen, wenn man noch langfristiger denkt, sind nicht irgendwelche Konjunkturprogramme. Ich glaube, das hat die Vergangenheit schon immer wieder gezeigt, dass eigentlich eine Wirtschaft oder eine Volkswirtschaft jetzt langfristig nicht von staatlichen Impulsen lebt. Die können sicherlich kurzfristig was beleben, eine Zeit lang, aber grundsätzlich muss einfach das System dahinter funktionieren und passen. Und langfristige Innovation und Vorantreiben von der Wirtschaft, die ist ich kenne jetzt keinen Fall, wo man wirklich sagt, da hat der Staat wirklich entscheidend langfristig dazu beigetragen. Das muss aus der Wirtschaft, aus der Bevölkerung kommen. Und ich denke, da ist einfach bisher nicht viel passiert.
Aber es gab in der Vergangenheit ja schon oft den Fall, dass Unternehmer unternehmerisch agiert haben und gesetzt haben, wenn ein Nachfrageimpuls kam. Wir hatten es ja auch bei der Wiedervereinigung zum Beispiel oder so, wo klar war, da fließt viel Geld rein, dass sie begonnen haben zu investieren, um dann ready zu sein, wenn die Nachfrage anspringt, auch durch Konjunkturprogramme. Bleibt dieser unternehmerische Aufbruch diesmal aus, beziehungsweise erkennt ihr ihn vielleicht schon, bevor ihn die großen Konjunkturzahlen andeuten?
Ich würde sagen, ausschließlich in diesen bestimmten Branchen, die davon profitieren. Aber das sind jetzt eben, ist nicht die gesamte Wirtschaft. Und in den anderen Branchen ist weiterhin der Blues. Also wir haben ja auch große Themen, Automobilindustrie, die für Deutschland wichtig ist, die davon nicht profitieren. Und deshalb beschränkt sich das auf diese Branchen, die wirklich direkt davon betroffen sind. Man muss auch sagen, man sieht es eigentlich jetzt quasi fast in jedem zweiten, dritten Infomemo, dass die große Equity-Story aus diesem Konjunkturprogramm kommt. Das ist manchmal auch mit viel Fantasie angereichert. Also es wird einfach bestimmte Branchen dann profitieren und andere weniger.
Jetzt jammern wir ja doch vielleicht nicht auf hohem Niveau, aber zumindest auf einem guten Niveau, weil viele Unternehmen aus dem Mittelstand sind ja immer noch erfolgreich, profitabel, verdienen gutes Geld. Wenn jetzt vorsichtig investiert wird, bleibt ja am Ende des Tages mehr in der Kasse, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Was machen dann Unternehmen im Moment mit diesem Geld? Beobachtet ihr, dass die Geld tatsächlich auch stärkerem Maße aus den Firmen rausziehen, hinter die persönliche Brandmauer bringen, ihr Vermögen diversifizieren, weil sie es im eigenen Unternehmen vielleicht nicht mehr optimal aufgehoben fühlen?
Ja, würde ich jetzt bei unseren Situationen, die ja meistens M&A getrieben sind und beispielsweise Dividenden oder Ähnliches gar nicht zulassen, würde ich das nicht sehen. Also was man schon sieht und hört, ist, dass zunehmend im Ausland investiert wird, dass die Firmen sich einfach viel mehr Gedanken machen, wo sie investieren und dann Geld eher eben ins Ausland fließt und früher wäre es vielleicht stärker in Deutschland geblieben. Das sieht man schon. Man sieht auch, würde ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich jetzt in meiner Karriere gesehen habe, mehr Unternehmer, die in der Tat früher verkaufen, die auch klar sagen, mit 40, auch mit 50, dass sie einen Teil des Geldes hinter die Brandmauer bringen wollen. Ob das jetzt an der Konjunkturerwartung immer liegt, das sind sicherlich auch persönliche Präferenzen, die heute vielleicht anders sind als vor 20 Jahren. Aber da sieht man schon auch, dass das Geld nicht in Unternehmen investiert wird.
Ich vermute mal, die Unternehmen, mit denen ihr intensiver in Gespräche geht, da liegt ja fast immer ein Wachstumscase dahinter, ein Investitionscase, sonst würden die ja nicht mit einem Eigenkapitalpartner oder Mezzaninpartner sprechen. Das heißt, da ist zumindest die ernsthafte Überlegung vorhanden, unternehmerisch Gas zu geben oder den nächsten Schritt zu tun. Findet natürlich alles im Kontext des Umfelds statt, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Wie verlaufen denn eure Gespräche mit den Unternehmern, die beginnen, sich in dieses kalte Wasser aufzumachen? Sind die schwieriger geworden, als es in der Vergangenheit war, da sowas zum Ziel zu führen? Den Mut zu wecken, vielleicht auch gemeinsam eine Vision zu entwickeln?
Ja, ich würde vielleicht deine Aussagen ein Stück revidieren. Wir sehen natürlich sehr, sehr viele Nachfolgesituationen. Und die verkaufen, und das sind dann die eben vor der Rente stehen, die keine Nachfolger, die kommen ja nicht unbedingt mit einer Wachstumsvision. Die wollen im ersten Schritt verkaufen, die wollen ja ihre Schäfchen ins Trockene bringen, denen geht es erstmal um einen optimalen Unternehmensverkauf, aber eigentlich nicht immer um Wachstum. Beziehungsweise wenn die wirklich wissen, die wollen die nächsten 1-2 Jahre aussteigen, dann, das würden die uns im Zweifel nicht so sagen, aber die wollen maximalen Kaufpreis. Und wir müssen uns viel mehr überlegen, ob wir dann mit dem neuen Management, das vielleicht schon da ist, das wir vielleicht besorgen müssen, ob wir mit den Neuen zusammen eine Wachstumsfantasie bekommen. Das sind schon, ich würde sagen, 30-50% der Fälle klassische Nachfolgeregeln, wo die Wachstumsfantasie eigentlich nicht von den Verkäufern kommt. Klar, das wird dargestellt, es gibt immer eine Wachstumsstory, eine Equity-Story, die dargestellt wird. Aber treiben müssen das eigentlich andere Leute als die Verkäufer, was für uns auch immer nochmal eine besondere Herausforderung ist. Weil wir wissen, dass die Verkäufer eigentlich das Wachstum nicht brauchen, die sind dann raus. Bei Mezzanine-Case ist es sicherlich was anderes, weil das dann doch eher ja, Wachstumsfinanzierung sind. Die Leute, die das Geld aufnehmen, auch im Unternehmen drin bleiben. Und ja, das gibt immer wieder Wachstumscases. Ne? Das hängt auch da von der Branche ab. Das hängt davon ab, wie flexibel, wie innovativ jemand agiert, in welche Felder er reingeht. Also es gibt, wir sehen immer wieder gutes Management, die Wachstumsfelder finden.
Es ist ja irgendwie auch notwendig, wenn man sich die Landschaft anschaut. Wir reden alle über internationale Risiken, über die angespannten Lieferketten. Man muss auch sagen, wer nur auf Deutschland fokussiert ist mit seinem Absatz, ist wahrscheinlich im Moment nicht in der richtigen Situation, wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht in der richtigen Marktposition sein. Das heißt, so dieses Thema Think Big, global denken, ist ja eigentlich wichtiger denn je für den Mittelstand. Dafür braucht es Mut, dafür braucht es Kapital. Wie agieren Unternehmen, wenn ihr diese Diskussion mit ihnen führt? So, wollt ihr ein internationaler Player werden? Es passiert viel in eurem Sektor. Ihr müsst mutig investieren. Stoßt ihr da auf offene Türen oder sind da doch eher so diese klassischen zurückhaltenden Diskussionen? Ich will mich nicht verwässern lassen. Ich will nicht zu viel Risiko eingehen. Ich traue dem ganzen Braten hier um mich herum nicht. Was passiert da bei den notwendigen Wachstumscases bei Unternehmen, die auch einen gewissen Druck haben, groß zu werden?
Ist ganz entscheidend abhängig vom Management. Es gibt Management-Situationen, na, wie wenn jemand seit 30 Jahren in Deutschland extrem erfolgreich war, keine Notwendigkeit hatte zu expandieren, vielleicht schon an die Nachfolge oder ans Ausscheiden denkt. Für den ist es deutlich schwieriger, diesen Schritt zu gehen, weil er es auch vielleicht noch nie gemacht hat. Und wenn ich ein hochdynamisches Management habe mit einer internationalen Ausbildung, die vielleicht auch schon die erste Expansion in einem Land ausprobiert haben, die sind dann deutlich offener. Also das hängt auch da extrem von der Situation ab. Ich denke so, das, was man unter dem ganz klassischen deutschen Mittelstand versteht, der so aus der Garage groß geworden ist, der wird sich da einen Ticken schwerer tun, einfach aus der Komfortzone rauszugehen, vielleicht auch nochmal in den letzten Tagen ein höheres Risiko zu fahren. Da tut sich, würde ich sagen, so die neue Generation einen Ticken leichter.
Aber die Frage müsst ihr euch als Investor doch auch stellen. Ihr seid ein klassischer Mittelstandsinvestor. Ihr seid kein Large-Cap-Investor, der jetzt mal 1 Milliarde in Unternehmen reingibt, damit die richtig groß werden können. Die Unternehmen, für die ihr euch entscheidet, für euer Portfolio für die nächsten Jahre, da müsst ihr auch die Frage beantworten. Sind die optimal aufgestellt, wenn sie ein Geschäft haben, das zu 90% im Dachraum zum Beispiel stattfindet oder vielleicht noch einen kleinen Link nach Frankreich oder nach Italien hat? Wie geht ihr auf dieses Thema Internationalisierung im Moment, Wachstumsschwäche Europa? Beeinflusst das eure strategischen Erwägungen, wenn ihr euch ein Asset genau anschaut?
Gut, wir schauen auch Assets an, die auch mittelständisch schon international aktiv sind. Also es gibt durchaus auch jetzt in dieser mittelständischen Größenordnung, ich sag mal bis 100 Millionen Umsatz oder auch ab 30 Millionen Umsatz, die schon international sind. Das ist sicherlich ein Pluspunkt. Und wenn sie noch nicht international sind, dann kann das ein Bestandteil der Equity Story sein. Und wir haben auch mehrere Unternehmen ins Ausland begleitet und dafür dann auch frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Also wir sind dann diejenigen, die dann mit Kapital und mit dem Netzwerk und auch dadurch, dass wir es schon mal gemacht haben, den Unternehmern einfach auch ein Stück weit den Mut mitgeben und die vielleicht auch nochmal über die Ziellinie schubsen und sagen, gut, wir gehen jetzt ins Ausland und wir investieren jetzt in einem anderen Kontinent, stellen das Kapital bereit und gehen den Schritt.
Was muss denn bei euch gegeben sein, dass ihr euch auch beginnt zu erwärmen für ein Unternehmen, das auch in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich sehr stark auf den Dachraum oder auf Zentraleuropa fokussiert sein wird, dass ihr einfach ja wisst, das sind keine Wachstumsmärkte mehr im Moment?
Gut, auch da abhängig von der Branche. Das gibt auch in der Dachregion Branchen, die wachsen. Oder wir sehen immer wieder sehr erfolgreiche Unternehmen, die ausschließlich in Deutschland wachsen. Die eine Nische gefunden haben, die eine neue Dienstleistung haben, die einfach in einer neuen Branche drin ist. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Unternehmen in Deutschland unbedingt ins Ausland gehen muss. Das gibt immer noch viele Unternehmen, die in Deutschland noch sich ausdehnen können, weil sie vielleicht auch nur in einer Region in Deutschland sind. Es gibt viele Rollout-Situationen, die in Deutschland auch noch funktionieren werden. und vielleicht dann auch im nächsten Schritt in Richtung Österreich, wo wir auch aktiv sind, und Richtung Schweiz, was immer noch ein Ticken leichter ist. Also es muss nicht jetzt jedes Mal eine Situation sein, die Internationalisierung als Equity Story hat. Also überhaupt, da gibt es auch noch viele andere Equity Stories.
Wie ist denn die aktuelle Lage auf der Fremdkapitalseite? Hängt ja auch an der großen Bankengruppe, und ihr habt ja auch viel mit Banken zu tun bei den Unternehmen, in denen ihr engagiert seid. Wie schauen denn Banken im Moment auf das Risiko, das ja entsteht, wenn es um große, mutige Wachstums- und Investitionsprojekte geht? Sind die im Moment auch ähnlich risikoscheu oder ähnlich vorsichtig, wie es die Unternehmer sind?
Würde ich schon so sehen, dass die Bankenlandschaft verhaltener ist als vor ein, zwei Jahren. Sehen wir auch bei Mezzanin-Anfragen. Also wir kriegen verstärkt Mezzanin-Anfragen die letzten 18 Monate bei Situationen, wo es um Wachstum geht, wo man wahrscheinlich vor zwei Jahren, drei Jahren das Ganze noch mit einer reinen Bankfinanzierung hinbekommen hätte. Und wo wir jetzt als Mezzanin-Geber einfach diese Lücke schließen zwischen einer Bank, die ein Stück konservativer unterwegs ist, und einem Kapitalbedarf, der einfach höher ist, und man dann mit Mezzanin diese Lücke schließt, sehen wir einen deutlichen Anstieg.
Das ist sehr bemerkenswert. Liegt dieser deutliche Anstieg in der Nachfrage nach Mezzanin nur daran, dass Banken zurückhaltender geworden sind, oder steckt da noch mehr dahinter?
Das ist sicherlich ein Aspekt. Es hängt ein bisschen von der Mezzanin-Situation ab. Wir haben auch zunehmend Anfragen, die gehen so ein bisschen in den Restrukturierungsbereich. Anfragen, die wir jetzt nicht nachverfolgen, weil wir keine Restrukturierungsfälle begleiten. Aber das ist auch so ein typisches Thema, wo man, wenn man Mezzanin machen will, also ich sage mal jetzt irgendwo Renditen zwischen 10% und 20%, zunehmend Situationen kommen, ne, weil sich Banken zurückziehen oder weil durch eine Restrukturierungssituation Kapitalbedarf entsteht, wo eine klassische Bank nicht reinfinanziert und die Eigentümer sich aber auch schwer tun. Also das sind, würde ich sagen, die zwei Stellschrauben. Einmal gibt es Wachstumsmezzanin, also wirklich Fälle, die gut laufen, das gab es aber schon immer. Dann gibt es zunehmend Restrukturierungssituationen, wo es Mezzanin-Anfragen gibt. Und es gibt so diese Lücke schließen zwischen Banken.
Ich frage mich gerade, ob Mezzanin bei so Wachstumsstrategien wirklich unternehmerisch Sinn macht, weil wir wissen ja, Mezzanin ist teuer in den laufenden Zinskosten. Dadurch ist Mezzanin auch nicht so üppig verfügbar. Ich kann immer nur einen kleinen Teil der Bilanz mit Mezzanin abbilden. Viel weniger sozusagen Liquidität, die ich in die Kasse bekomme, als wenn ich eine große Kapitalerhöhung mache oder wenn ich einen großen Kredit bekomme von der Bank oder einen Private Equity Investor ins Eigenkapital reinhole. Wie stehst du denn zu dem Thema Mezzanin als Enabler von strategischem Wachstum? Ist das überhaupt möglich?
Das hängt davon ab, wie großes Wachstum ist und wie schnell das Wachstum kommt. Also wir sehen immer wieder Mezzanin-Situationen, wo man für eine gewisse Zeit, 3-4 Jahre, eine Wachstumsphase überbrückt. Und das hängt auch da wieder stark vom Geschäftsmodell ab, ne? Ein skalierendes Geschäftsmodell mit einer Rollout-Situation. Da kann man vielleicht auch alle 3 Jahre neu finanzieren, um immer den nächsten Wachstumsschub zu pushen. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht wirklich 4-5 Jahre Vorlauf benötigen, bis die wirklich Cashflow abwerfen, da macht dann Mezzanin weniger Sinn. Also Mezzanin ist für mich immer so eine Zwischenlösung, um eine Cashflow-schwächere Phase zu überbrücken. Und nach einer gewissen Phase muss dann einfach ein höherer Cashflow vorhanden sein, um Mezzaninzinsen zu bezahlen, um am Ende der Laufzeit zumindest ein Stück der Tilgung, Mezzanin ist immer endfällig, aber trotzdem muss ich es natürlich irgendwann tilgen, um einfach ein höheres Cashflow-Niveau zu erreichen. Wenn die Investition wirklich lange benötigt, und so Geschäftsmodelle gibt es ja, dass man einfach vielleicht 5 oder vielleicht auch 10 Jahre investieren muss, bis was Großes entsteht, da ist Mezzanin aus meiner Sicht eher das falsche Instrument. Da ist dann Equity angesagt.
Klingt ja tatsächlich nach einem passenden Instrument für die jetzige Zeit, wo wenig Wachstum da ist, aber man vielleicht hofft, dass mittelfristig wieder ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Jetzt hast du natürlich die Perspektive des Mezzanin-Gebers da drauf. Du schaust dir ganz nüchtern die Geschäftsmodelle an, die Verwendungszwecke. Ich kann mir vorstellen, dass Unternehmer noch ein bisschen anders auf Mezzanin draufschauen. Die schauen ja wahrscheinlich eher darauf, okay, es ist zumindest hälftig Eigenkapital, ich bekomme frisches Cash in die Bilanz und ich muss aber keine Anteile abgeben. Also sozusagen Bestes aus beiden Welten, um die Verwässerung meiner Anteile zu verhindern. Ist das zutreffen?
Es gibt beide Varianten. Es gibt Varianten, da versucht der Unternehmer wirklich das Eigenkapital zu behalten, gerade wenn er 100% hält, möchte nichts davon abgeben, möchte auch nicht in diese, die Komplexität, die dadurch höher wird, dass ich einfach einen Mitinvestor habe, möchte das verhindern und macht es dann über Mezzanin. Es gibt aber auch Unternehmer, die eher in Richtung Equity gehen, weil die Cashbelastung, die früher oder später durch ein Mezzanin entsteht, einfach vermeiden wollen. Ja, das ist auch, wie ich das miterlebe, nicht immer komplett rational. Es gibt auch manche, die sagen einfach, Mezzanin, das ist in fünf Jahren oder in 7 Jahren fällig. Meistens sind auch Cashzinsen mit inkludiert in die Strukturierung, die einfach diese Fälligkeiten und diese Cashbelastung vermeiden wollen und dann eher einen Teil des Unternehmens abgeben. Auch wenn das vielleicht viel teurer ist.
Wisst ihr meistens schon ganz zu Beginn der Gespräche, dass das Beteiligungsprozess ist, ob es in Richtung Mezzanin oder in eine Direktbeteiligung geht? Oder entscheidet es manchmal erst auf der Ziellinie in der Endphase der Verhandlungen, dass dann zum Beispiel der Unternehmer sagt, ich will die Verwässerung doch vermeiden, lass uns lieber über Mezzanin sprechen?
Das entscheidet sich früher. Was wir in vielen Fällen sehen, ist, dass Mezzanin gar nicht auf der Agenda ist. Es gibt Unternehmer, die wissen so gar nicht genau, was Mezzanin ist. Die können vielleicht den Begriff. Wir sehen aber auch auf der Beraterseite immer wieder Situationen, wo in diese Gesamtsituation die Lösungsvariante Mezzanin gar nicht durchgespielt wird. Klassische Situation, wenn ich zwei Gesellschafterfamilien habe und nur eine Familie möchte raus, die andere Familie möchte drinbleiben. In den meisten Fällen wird ein 100% Exit angestoßen. Und die Lösung könnte aber eigentlich sein, dass ich mit Mezzanin die Anteile von der einen Familie zur anderen Familie schiebe. Das ist, in vielen Fällen wird es aus meiner Sicht gar nicht durchdacht. Wenn wir uns die Situation anschauen, überlegen wir uns relativ früh, ob das eine Mezzanin-Situation sein kann oder wir bieten schlichtweg beides an. Wir sagen, wir können Equity, aber macht euch auch mal Gedanken, ob das Mezzanin eine bessere Variante ist. Und dann wird es schon eher am Anfang entschieden. Ob dann jemand sagt, das Mezzanin, eben die Möglichkeit, Anteile zu behalten, würde ich bevorzugen. Also auf der Ziellinie ist es, das ist eigentlich selten. Das ist schon eine Strukturierungsfrage, die früher kommt.
Liegt bei euch aber wahrscheinlich auch an der Abschätzung des Upside-Potenzials, oder? Wenn ihr rechnet und stellt fest, der Equity-Case bietet realistisch betrachtet nicht mehr als vielleicht 15% Return-Potenzial, dann ist es ja für euch naheliegend, diese 15% mit Mezzanin zu erreichen in einer deutlich sicheren Struktur für euch als Kapitalgeber.
Das kann für uns mitentscheidend sein, dass wenn wir Schwierigkeiten haben mit einer Equity-Story, wenn wir das Wachstum nicht sehen, dass wir uns mit Mezzanin leichter tun. Ich versuche aber, mich eigentlich immer in die Gegenseite reinzuversetzen und frage mich, was ist wirklich die beste Lösung aus Sicht des Unternehmens oder aus Sicht des Unternehmers und versuche dann einfach eine Variante anzubieten oder auch, wie gesagt, ganz gerne mehrere Optionen, dass er einfach den Blumenstrauß sieht und dann auch nochmal selber ins Denken kommt, um dann zu überlegen, was ist für ihn das Beste. Aber es gibt schon auch Situationen, wo man bei Mezzanin sagt, ja, da ist die Rendite einfach besser abschätzbar. Aber auch bei Mezzanin muss man sagen, besten geht's allen, wenn es dem Unternehmen gut geht und das Unternehmen wächst. Und das heißt, in eine Mezzanin-Situation rein investieren, wo man sich nicht wohlfühlt oder wo man vielleicht denkt, die Ergebnisse gehen runter, würde man auch nicht machen.
Aber es gibt ja einen Nachteil für Mezzanin, was ich mir vorstelle aus Sicht der Unternehmer. Wenn ich einen echten Eigenkapitalpartner mit an Bord hole, der eine signifikante Beteiligung erwirbt, dann bringt er sich voll ein, setzt er Impulse, bringt Ideen mit, stellt sein Netzwerk zur Verfügung, will gemeinsam die Firma weiterentwickeln, weil man im selben Boot sitzt. Ein Mezzanin-Geber macht das deutlich geringer, oder?
Also wir bringen unser Netzwerk eigentlich immer ein. Der Weg ist oft nicht weit, das Netzwerk ist ohnehin da. Also das machen wir bei Mezzanin. Machen wir das auch, aber bei bestimmten Themen wird man sich weniger stark einbringen. Deshalb ist Mezzanin sicherlich ein Instrument, wo man erst recht sagen würde, da braucht man ein starkes Management, da braucht man einen starken Eigentümer, weil man sich auf die auch stärker verlassen muss, als wenn man selbst in der Eigenkapitalrolle ist. Da kann man auf der Eigenkapitalseite kann man eben gestalten, was das Management anbelangt und bei der Mezzanin-Rolle nicht. Aber das Netzwerk, was vorhanden ist, wird man trotzdem reinbringen. Aber es ist schon so, dass das Unternehmen dann ja stärker auf sich selber gestellt ist. Und das für uns auch wichtig ist, zu erkennen, dass die einfach stark genug sind.
Werfen wir mal einen Blick nach vorne. Es gibt ja auch Lichtblicke im deutschen Mittelstand. Es gibt ja auch disruptive Technologien, die reinkommen, die uns ja als Industriestandort, als Engineering-Standort, die ja potenziell in die Karten spielen können. In welchen Branchen seht ihr bei VR Equity Partner für die nächsten Jahre dann gute unternehmerische Chancen, damit vielleicht auch gute Beteiligungsmöglichkeiten?
Ja, also wir haben uns gerade aktuell 5 Branchen rausgepickt, wo wir mehr machen wollen, wo wir auch gezielt auf die Marktteilnehmer zugehen, auch ohne, dass es jetzt ganz konkrete M&A-Situationen gibt. Das eine Thema ist der ganze Block Property Services, jetzt mit dem Schwerpunkt Hausverwaltung, weil wir da einen riesen Konsolidierungsbedarf sehen, weil wir sehr stabile Cashflows haben in dem ganzen Bereich, eine hohe Digitalisierungsmöglichkeit in einer Branche, die noch nicht so stark digitalisiert ist. Ja, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was wir vorhin besprochen haben. Das hat mit Internationalisierung überhaupt nichts zu tun. Na, da gibt es in Deutschland 30.000 Hausverwaltungen, wo man einiges machen kann. Das ist der eine Bereich. Wir sind weiter in dem ganzen Bereich TGA unterwegs, wo wir schon sehr erfolgreiche Deals gemacht haben und auch dieses Jahr mit Simon Helbig einen guten Exit gemacht haben,
Was ist das, TGA?
Das ist die technische Gebäudeausstattung. Okay. Das heißt, alles, was um die Klimatechnik und Haustechnik sich dreht, was weiterhin ein Markt ist, der irgendwo mit dem Klimawandel und der Energieeffizienz zusammenhängt, wo wir weiterhin Wachstum sehen. Wir sind auch im Softwarebereich, im Governance-Tech-Bereich ist ein anderes Thema, wo wir sehen, dass einfach noch weiter Digitalisierungsbedarf in, ich sag mal, deutschen Verwaltungen besteht und da auch die Unternehmen weiter wachsen und auch da zum Beispiel die Internationalisierung nicht im Vordergrund steht.
Sehr säkulare Trends im Prinzip, also sehr auf Deutschland fokussiert, aber im Prinzip, wo es genügend Trigger in Deutschland gibt, ja. Das waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Branchen. Du hast ja anfangs von 5 gesprochen. Was habt ihr noch auf der Liste?
Genau, dann auch im Softwarebereich, im Healthcare-Bereich sehen wir weiterhin den Bedarf. Und das andere ist Messtechnik, wo Deutschland schon immer stark war. Das geht dann auch stärker in die Internationalisierungsthematik rein.
Aber was ich interessant finde, so die klassischen Industriebranchen oder Industrieanwendungen, vielleicht vernetzte Fabriken oder sowas, findet man da nicht. Das schließt ja so ein bisschen an dieser Skepsis gegenüber den strukturellen Herausforderungen, die wir im Moment in Deutschland haben, oder?
Ja, aber die ganze Thematik Automatisierung und Robotik ist durchaus auch mitdiskutiert worden. Also das ist auch ein Bereich, wo wir sehen, dass Deutschland auch stark ist. Ist zyklisch, wo wir nicht davor zurückschrecken, ne, wo wir auch durchaus sagen, kann jetzt in so einer Phase, wo ja alle so ein bisschen pessimistischer sind, ganz, ganz interessant sein vom Einstieg.
Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu groß, diese Disruption, dieser Trend, dieser globale Markt für einen Lower-Mid-Cap-Investor, wie ihr seid oder viele andere, die in Deutschland unterwegs sind, oder?
Es gibt immer wieder Mittelständler in unserer Größenordnung, die 60-70% Umsatz im Ausland machen. Also das sind Nischenplayer, die Hidden Champions, wie man sie so nennt, gibt's auch bei uns im Bereich. Auch wir haben immer wieder jetzt Bookwire, auch eine Frankfurter Firma, Marktführer in Brasilien, in Spanien, in Benelux und auch in der klassischen Industrie gibt's immer wieder Player, die international unterwegs sind.
Das führt mich zu meiner letzten Frage. Wir bekommen jetzt schon einen konjunkturellen Impuls, auch wenn du ihn natürlich bisschen sorgfältig eingeordnet hast, was das Infrastrukturpaket angeht. Wir kriegen vielleicht auch wieder ein bisschen Rückenwind aus der globalen Makrolage, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt. Und vielleicht bekommen wir auch noch Reform oder ein bisschen Aufbruchstimmung. Wenn wir jetzt mal 5 Jahre nach vorne schauen, was müsste denn passieren, jetzt nicht in der Politik, sondern im Mittelstand, dass wir nicht in 5 Jahren wieder hier zusammensitzen und sagen, ach Mensch, auch diese 5 Wachstumschancen oder diese aktuellen Wachstumschancen hat unser Mittelstand verpasst, weil er vielleicht zu mutlos war. Was brauchen wir in Sachen Mut, in Sachen Innovation, in Sachen Haltung, dass wir wieder auf die Beine kommen?
Ja, ich glaube, den Punkt Haltung, den du gerade im Schluss angesprochen hast, ist aus meiner Sicht entscheidend. Also diese Wachstumsimpulse, die kann man aus meiner Sicht nicht von der Politik erwarten. Die kann man jetzt auch nicht vom Mittelstand allgemein erwarten. Das sind im Schluss auch ganz viele gesellschaftliche Haltung, wie du das ernannt hast. Ich glaube, wir brauchen grundsätzlich eine andere Einstellung, was Unternehmertum anbelangt. Das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Ne? Jede große Firma, die wir kennen, ob das eine Siemens ist oder andere, die haben irgendwann mal in der Garage angefangen. Und diese, ich sag mal, Hochachtung vor Unternehmern, die im Zweifel von Null anfangen und irgendwas starten, die vielleicht auch scheitern und die dann aufstehen und weitermachen. Ich glaube, das ist das, wo Deutschland, und da meine ich die gesamte Bevölkerung, eigentlich irgendwann mal verstehen muss, dass Arbeitsplätze nur durch solche Leute geschaffen werden. Die Politik wird die Arbeitsplätze nicht schaffen und auch die Unternehmen sind im Endeffekt die Unternehmer, die mit Mut und Risiko neue Themen angehen. Und die brauchen irgendwo die Unterstützung und die Akzeptanz, dass es möglichst viele einfach probieren.
Unsere Wirtschaftsministerin hat ja da letzte Woche auf dem, ich glaube, Außenhandelstag oder Außenwirtschaftstag die Unternehmer ja auch ein bisschen angezählt. Sie hat ja auch explizit gefragt, was haben denn eure Vorgänger vor 30, 40 Jahren gemacht, als sie nach China gegangen sind, um diesen Markt zu erschließen? Ohne Freihandelsabkommen, ohne staatliche Risikoabsicherung. Die sind hingegangen, haben sich es angeschaut und sind die Risiken bewusst eingegangen. Das zielt ja genau in dieselbe Richtung, oder? So ein bisschen eine Vollkaskomentalität, die sich vielleicht auch entwickelt hat durch die vielen Hilfspakete in den letzten 15 Jahren in der deutschen Industrie. Man macht lieber einen Autogipfel, anstatt sich neue Geschäftsfelder zu suchen.
Ja, ich würde aber auch nochmal trennen zwischen der Betrachtung eines Gründers und eines Unternehmers und jemand, der jetzt vielleicht die Firma in der vierten Generation übernimmt. Das sind unterschiedliche Aspekte. Eine Firma zu halten und Geld damit zu verdienen, ist was anderes als eine Firma aufzubauen. Das wird auch aus meiner Sicht in der Politik nicht stark genug differenziert. Eine Firma, die Geld verdient und die 500 Mitarbeiter hat und in 10 Jahren immer noch 500 Mitarbeiter hat, hat keinen Arbeitsplatz geschaffen. Und es gibt natürlich auch die, die eben von 500 Mitarbeiter auf 2000 wachsen. Aber das ist nicht gleichbedeutend. Und ich glaube, wenn man jetzt vor 30 Jahren spricht, die Leute, die damals angefangen haben mit Unternehmen, das waren schon eher die Gründer, die von null wirklich was aufgebaut haben. Und wir haben sicherlich auch im Mittelstand Firmen, bei denen wird eben das, ja, der Bestand verwahrt. Und auch da ja, ist es eigentlich besser, wenn man da Richtung Wachstum geht und wenn man die Leute eigentlich pusht, die eben das Wachstum schaffen.
Davon brauchen wir mehr. Das ist die These von Timo Bischoff heute vorgetragen in unserem Podcast WhatsApp Corporate Finance. Mehr unternehmerischer Mut am Kapital wird es wahrscheinlich nicht scheitern, die Renaissance des deutschen Mittelstands. Danke für deinen Besuch und dass du dich dieser Diskussion hier gestellt hast in unserem Podcast.
Gerne.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser Podcast vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer da draußen auch ein bisschen Gesprächsbedarf ausgelöst hat. Ich vermute, dass Timo nicht nur bei mir offen ist für Diskussionen und Gespräche, sondern vielleicht auch mit dem einen oder anderen Unternehmer. Wendet euch gerne an ihn, wenn ihr das Gespräch fortführen wollt oder wenn ihr sagt, ich bin einer der Mutigen, die diese Chancen ergreifen wollen. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass ihr mit Timo Bischoff da einen Gesprächspartner habt, bei dem das auf offene Ohren stößt. So oder so danke ich euch für eure Zeit und ich wünsche uns allen, dass die Gesamtlage in unseren Kerngeschäftsfeldern, in unserer Industrie, in unserem Land bald wieder besser wird und wir schnell wieder mehr Dynamik reinbekommen in das, was uns alle begeistert. Das war's für heute bei WhatsApp Corporate Finance. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute aber sagen wir Adieu und auf Wiederhören. Euer Michael heute zusammen mit Timo Bischoff. Auf bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com